initiated.
Let's go!
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Und an dieser Stelle berichten wir euch wie in jeder Woche über alles Aktuelle aus der Valorant-Szene, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand seid. Moin Moin, Johann.
Guten Tag, hier spricht ein Überlebender der Split-Finals, so wie du auch, Daniel. Da werden wir heute ausführlich drüber berichten, aber natürlich auch von aktuellem E-Sports, was gerade so los ist. Dennoch haben wir hier eine sehr wichtige Ankündigung in der Einleitung mal. Das ist jetzt erstmal die letzte Folge, bevor wir 2 Wochen Pause machen und dann die nächste Folge am 7. Juni veröffentlichen. Also wundert euch nicht, jetzt 24. und 31. Mai gibt es keine Folge. Daniel und ich sind auf Reisen, nur damit jeder Bescheid weiß.
Ja, und dann starten wir direkt mal rein.
Let's go.
Wieder kein Patch diese Woche, aber wir befinden uns wieder in diesem PBE-Zyklus. Wir haben PBE-Patch-Notes, also dieses Test-Environment, wo man schon mal so weiß, was jetzt so ungefähr im nächsten Patch auf uns zukommt. Und da fällt gleich auf, es wird einen neuen Collection-Screen geben, also da, wo man seine Waffen auswählt. Das sieht alles ziemlich neu aus, es ist so ein bisschen überarbeitet, also die Waffen sind neu kategorisiert, so ein bisschen neu angeordnet. Es sieht so ein bisschen fresher aus. Es wurde wahrscheinlich so an diesen neuen Stil angeglichen, der ja vor einigen Patches reinkam. Und was besonders auffällt, ist, dass die Spray-Funktion überarbeitet wurde. Es gibt jetzt so ein Spray-Wheel, also man kann 4 Sprays insgesamt aufsuchen und es ist nicht mehr so, dass man 3 Sprays hat, die so nach den Rundenzeiten, also vor der Runde, in der Runde, nach der Runde geordnet sind, sondern man kann einfach 4 aussuchen und manche sind dann halt blockiert für in der Runde, die dann so aussehen wie Agents und verwirren könnten. Aber insgesamt kann man dann wesentlich besser auf Situationen reagieren und sich vielleicht so ein bisschen mit den Sprays unterhalten. Finde ich eine sehr, sehr gute Änderung.
Ja, denke ich auch. Genau, also und auch die Animierten sind dann teilweise geblockt, ne? Also die einmal die wie Agents aussehen, einmal die Animierten. Und ja, gute Überarbeitung, hat man einfach so ein bisschen mehr Freiraum. Es sind ja, vorher hatte man 3 Sprays, ne, die zu verschiedenen Zeitpunkten quasi ermöglicht worden sind. Pre-Round, in der Runde und nach der Runde. Und ja, jetzt sind es halt immer 4, die halt entsprechend ihre Limitationen dann gesprayt werden können. Ist eine gute Überarbeitung. Hat man noch ein bisschen mehr Freiheit, was man dann genau macht. Es ist aber auch kein großes Ding, ne? Also dieses ganze Spray-System wird ja jetzt überarbeitet so und es sieht ganz cool aus und man kann jetzt, wenn man halt länger den Spray-Knopf drückt, kann man halt so ähnlich wie vorher in der Kommunikation mit den Agents dann irgendetwas auswählen, einen bestimmten Spruch, jetzt hier einen bestimmten Spray. Eine sehr sinnvolle und gute Überarbeitung.
Was dabei auch überarbeitet wurde, ist so die Sortierung von den Sprays, damit man endlich mal einen Spray findet, wenn man auch eins sucht. Was mir jetzt aufgefallen ist, die Sachen sind alle alphabetisch geordnet. Das hat mir irgendjemand gesagt vor ein paar Wochen und das war mir vorher nicht so bewusst. Ich dachte, es wäre einfach irgendwelche zufällige Chaos-Mathematik, nachdem diese ganzen Sachen da angeordnet sind. Aber ja, wenn man weiß, wie sein Spray heißt, kann man bisher tatsächlich es schon irgendwie ausfindig machen in dieser ewigen Kollektion. Aber ja, auch diese Sortierung wird jetzt so ein bisschen überarbeitet und ich hoffe, dann kann man da wirklich mal was besser finden. Es ist ja auch immer noch so in der Collection, dass nie gespeichert wird, welche Parameter man da irgendwie ausgewählt haben will. Also, dass man nur Sachen, die man auch hat, sehen will, dass man nur seine Favoriten sehen will. Das wird eigentlich nie gespeichert, wenn man das da irgendwie in diese Filtersysteme eingibt. Vielleicht kommt das ja jetzt auch mit ins Game. Das wäre doch ganz schön.
Genau, aber man kann jetzt auch direkt danach suchen, ne? Also, wenn du weißt, wie es heißt, kannst du den Namen direkt eingeben.
Genau.
Und dann kommt der, jo.
Dann ist auch in den Patch Notes neue Anzeigebilder für gleich 3 Agents, nämlich für Fade und Harbor und dann so ganz minimal für Chamber. Über Chamber brauchen wir gar nicht sprechen, das ist so
das
wirklich
ist keine Änderung. Das ist keine Änderung.
Das ist wirklich sehr, sehr minimal, aber Fade und Harbor haben neue Bilder und ja, man guckt drauf und denkt so, was soll das? Also es passt doch eigentlich überhaupt nicht zu den anderen Bildern, oder?
Ja, gar nicht. Also Ich meine, es ist immer so ein bisschen Umstellung. Ne? Man sieht dieses Icon irgendwie sehr, sehr häufig und gewöhnt sich sehr stark dran. Mhm. Und sie wollen das jetzt aber ändern. Ich bin jetzt auch kein großer Fan von. Ich finde es jetzt auch nicht wahnsinnig schlimm. Ne? Es ist wieder einfach nur nervige Umgewöhnungszeit, die man jetzt hat. Und das will Riot halt machen, um so die Kontinuität der Icons und Bilder generell so ein bisschen besser zu haben, damit man es dann immer schneller erkennt. Dazu habe ich zu sagen, okay, wenn ihr wollt, dass man es schneller erkennt, dann hört mal auf, die ganze Zeit die Icons zu wechseln. Ne? Mhm. Das würde dann auf jeden Fall helfen. Die sind in so einem bisschen anderen Stil, deswegen haben die mich auch so ein bisschen irritiert wie dich, Daniel. Aber ja, ich find's ehrlich gesagt nicht so schlimm. Ich habe da auch so einen kleinen Aufschrei gehört von Leuten, die da jetzt wirklich sehr, sehr sauer sind. Aber es ist ein bisschen egal, so. Man erkennt es trotzdem noch gut. Ich finde, das könnten sie generell ein bisschen weniger machen mit diesen Icon-Updates. Siehe sowas wie Gecko, was jetzt auch letztens wieder war, ne? Deswegen.
Ich finde, das Game hat einfach so viele Probleme, da braucht es jetzt nicht eine Änderung von diesen Icons, ne? Und Gecko ist auch immer noch komplett verpixelt. Vielleicht wird das ja jetzt auch in diesem Patch geändert im Zuge dieser Icon-Änderung. Das wäre doch vielleicht mal so eine sinnvolle Änderung. Naja, mal schauen, wie es dann tatsächlich im Game aussieht. Dann wurde aber was angegangen, was wir, glaube ich, letzte Woche auch besprochen hatten, nämlich Brimstone, Smoke und Ult-Anzeigen wurden gefixt, dass man die jetzt tatsächlich wieder so platzieren kann, wie es vor dem letzten Patch war. Also da wurde eingestanden, dass das doch einiges durcheinander gebracht hat. Das soll jetzt gefixt worden sein. Wir kennen das ja von der Cypher-Ult. Manchmal wird auch reingeschrieben, Sachen sind gefixt, die dann nicht gefixt sind. Ich hoffe für dich als jemand, der Brimstone auch oft spielt, dass das denn jetzt wieder ist wie vorher.
Danke. Ja, das wäre eine gute Änderung.
Ja.
Es fällt einem immer mehr auf, wie schlimm eigentlich diese Icons sind, diese Anzeigepunkte. Und am Anfang hat man das gar nicht so stark wahrgenommen. Da zweifelt man eher erstmal so an sich und dann gar nicht an dem Game, weil man sieht ja den Kreis und packt ihn dahin und im Affekt kann man sich dann gar nicht so sicher sein, wo man ihn dann wirklich platziert hat. Aber es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich schlimm, auch insbesondere mit der Ult. Gut, dass da jetzt relativ schnell nachgebessert wird.
Das war es erstmal so zu den PBE-Patch-Notes. Also kommt nicht wirklich viel. Es sind eher so Designänderungen, die dann nächste Woche auf uns zukommen. Dann gab es aber einen ganz interessanten Artikel auf der Valorant-Seite, nämlich über das Verhältnis von Phantom und Vandal, um irgendwie so ein bisschen Futter zu liefern für die Frage, was ist eigentlich die bessere Waffe? Also ja, so ganz interessant war der Artikel jetzt nicht. Also es ist vielmehr so eine Bestätigung von Eigenschaften der Waffen, die man eh schon erwartet hatte oder beziehungsweise die man eh schon kannte. Also erstes Learning, die Phantom ist auf kurze Entfernung besser. Ja, okay. Das hätten wir
das
gedacht.
Wusste man.
Also sie schießt schneller, sie hat keine Bullet Tracer, also das war so eine Sache, die man wirklich schon kannte. Ja, und dann noch so eine Analyse zum Dauerfeuer, ne? Wie schnell kann man Kills mit dem Dauerfeuer machen oder welche Waffe macht einfach das präzisere Dauerfeuer? Welche Waffe hat einfach mehr Multikills? Ja, da ist die Phantom auch leicht vorne, aber es ist alles sowas von close in diesen Anzeigen, ne? Also vielleicht wollte Riot auch wieder nur zeigen, wie gut balanced das Spiel eigentlich ist.
Ja, das stimmt. Das klingt ja auch so ein bisschen durch. Ich finde es aber trotzdem interessant, was hier alles so genannt wird. Auch, dass man sich das vielleicht nochmal diese Vor- und Nachteile vor Augen ruft. Ne? Ja, klar, Phantom besser auf nahe Entfernung. Aber ab wann wird die Vandal denn besser, ist ja auch so ein bisschen die Frage.
Genau.
Ne? Und da könnte man jetzt mal so festhalten, hier mit den Daten so 15 bis 20 Meter. Es waren aber dennoch ein paar sehr interessante Sachen dabei. Und zwar so der Unterschied von den Pickrates, ne? Phantom gegen Vandal. Und da war ich doch überrascht, dass wirklich 76% in den Rank-Queues Vandal über Phantom spielen.
Das ist schon
also
krass. Ja.
76 und 24% Phantom dann. Und im Profispiel ist es ähnlich, 72 und 28. Und das ist wirklich beeindruckend, weil ich finde, Phantom ist die bessere Waffe in vielen Situationen und eigentlich so unterm Schnitt die bessere Waffe. Ich spiele aber mehr Vandal.
Ja.
Also, das spiegelt sich jetzt auch hier so ein bisschen wieder in dieser Statistik. Und auch, was ich sehr interessant fand, war, wenn du diese unbefriedigenden 140 Treffer-Headshots machst mit der Phantom, ne? Ja. Immer dieser Phantom Moment, wo man immer denkt, oh, warum spiele ich keine Venom, wäre jetzt tot gewesen. Wie geht es danach weiter, nach diesem 140er-Ding? Mhm. Und da ist ja eine Statistik und nach 78% gewinnt dann trotzdem die Phantom und in 11% der Fälle siegt dann die Vandal und zu 10% kommt irgendwie ein Dritter dazu und macht irgendwas anderes. Ja. Das fand ich auch ganz interessant, ne? Auch mit diesen Dings. Zu 80% kriegt man dann irgendwie trotzdem den Kill. So. Ja. Das fand ich noch ganz interessant.
Ja, es ist halt immer so die Frage, irgendwie, das finde ich so schwierig in der Statistik zu sagen. Also, dann trifft einfach der Gegner zu 80% dich dann gar nicht. Also, es ist. Ja, ich find's irgendwie eine komische Statistik. Also ja klar, wenn du schon einen Gegner mit 10 AP hast, dann ist gut, dass du dann zu 80% das dann auch gewinnst, finde ich. Ich wusste nicht so wirklich, was mit dieser Statistik anfangen sollte.
Weil das ja immer so das Hauptargument gegen die Phantom ist, ja, oder? Weil man immer sagt, okay, diese 140er-Dings, da habe ich keinen Bock drauf und dann ist es so frustrierend, wenn man das nicht hat. Aber nach diesen 140er-Dings kriegt man halt zu 80% der Fälle trotzdem noch den Kill. Das, um vielleicht dieses 140er-Argument gegen die Phantom so ein bisschen zu entkräften. Das meine ich so und das fand ich ganz interessant. Was spielst du eigentlich lieber, Phantom oder Vandal?
Ach, ich spiele immer je nachdem, welchen Charakter ich spiele. Wenn ich jetzt so viel Sentinel spiele, dann spiele ich eigentlich lieber Phantom, weil man ja oft so durch den Cage sprayen muss und so. Und das ist halt echt sehr, sehr wichtig, dass man eine Phantom hat, damit diese Bullet Tracer nicht da sind. Aber ja, ich kann das auch verstehen. Also im Ranked spielt man dann einfach lieber mal Vandal, weil es einfach mehr Spaß bringt, mal einen One-Tap machen zu können. Phantom ist wirklich so eher so die Tryhard-Waffe, finde ich. Also ich sehe es auch so wie du, dass es einfach die bessere Waffe ist. Aber Vandal bringt einfach Spaß und ja, dementsprechend ist es vielleicht auch so 70-30 in Favor für Vandal.
Ja, und das ist auch so ein bisschen das Fazit, wozu dieser Artikel kommt, ne? Mhm. Dass es halt einfach auf die Situation ankommt, in der du spielst und auch auf deinen eigenen Playstyle ankommt, was letztendlich für dich die bessere Waffe ist. Und ich glaube, dass man da nicht eine Entscheidung treffen kann, sondern wie du auch sagst, dass man dann auch in dem Spiel mal variieren muss, ne? Und zum Beispiel weiß, wenn man jetzt gegen einen Operator piekt und es passiert häufiger, dass man vielleicht bevor die Operator nochmal repeakt, man das schon mit dem ADS schon mal so genau den Winkel halten kann. Da ist natürlich in so einer Situation klar die Vandal besser, weil du dann unbedingt diesen One-Tap verteilen willst und dann nicht die Zeit hast, irgendwie mit der Phantom dann noch einen Bodyshot zu machen. Deswegen, ja, es ist so situativ, kontextbedingt, Phantom vs. Vandal, dennoch ein ganz interessanter Artikel, den man sich mal angucken kann.
ADS bei der Phantom auch absolute Katastrophe, ne? Also das kannst du einfach nicht benutzen, das ist so schlecht. Also das bringt überhaupt nichts. Da hast du wirklich diese 140er-Dings und danach kommt wirklich gar nichts mehr, weil die Schussrate, die Schussgeschwindigkeit wird ja auch so runtergeschraubt. Ich habe, glaube ich, noch nie was Gutes mit Phantom ADS gesehen.
Nee. Phantom ADS ist eher so für die Call of Duty-Spieler, ne? Ja. Die dann den Linksklick runterhalten und dann hoffen, dass irgendwas Tolles passiert.
Ja.
Das ist eher so.
Da passiert nichts Tolles.
Nee. Meistens nicht, ne.
Dann wurde noch gedatamined, dass ein E-Sports-Hub in der Entwicklung ist. Das wird dann wahrscheinlich so aussehen, dass man direkt im Valorant-Spiel Informationen haben kann über aktuelle E-Sports-Turniere und so. Da habe ich mich gefragt, ist das jetzt wirklich so das Aus für so VLR, GG und Liquipedia? Wird das denn obsolet, wenn alle Informationen direkt schon im Spiel drin sind? Oder nutzt man dann trotzdem solche Homepages?
Also ich glaube nicht, dass, wie du sagst, alle Informationen dann wirklich drin sein werden. Ich glaube, es ist dann eine ganz gute Adresse, um mal nach generellem Spielplan zu gucken, ne? Wann spielt überhaupt irgendwie wer, um so erste Informationen zu bekommen. Aber wie RGG und Liquipedia gehen da sehr schnell noch in die Tiefe, ne? Und haben dann die Stats zu den einzelnen Spielern und die ACS und die KD von den einzelnen Spielern. Welche Agents werden häufig auf welchen Maps gepickt? Ich denke nicht, dass dieser E-Sports-Hub da so ins Detail gehen wird. Für viele, die nur auf VR, GG gehen und Liquipedia, um halt nur mal zu gucken, wann ein Spiel läuft, wird das dann so ein bisschen obsolet, ne? Aber ich denke, diese Seiten werden da jetzt nicht durch ersetzt werden.
Ja, das war es tatsächlich schon an Aktuellen, was irgendwie kam. Es ist irgendwie so ein bisschen das Sommerloch, das Valorant-Sommerloch. Wir hoffen, dass diese Changes dann tatsächlich nächste Woche Mittwoch ins Spiel kommen. Ja, das war's erstmal zum Aktuellen und wir kommen zum E-Sports.
Es wurden weitere Details für die Challenger Ascension Turniere veröffentlicht. Diese Ascension Turniere finden ja nach dem Masters in Tokio statt. Das ist 11. bis 25. Juni. Und danach geht es dann direkt in diese Ascension Turniere, die ja dafür da sind, damit dann ein weiteres Team pro Region, also insgesamt 3 Teams, in diese internationalen Partner-Leagues aufgenommen werden. Und das EMEA Ascension Turnier findet in Berlin statt. Und das findet am 30. Juni bis 16. Juli findet das Ganze statt. Vielleicht auch ganz interessant für alle, die da mal vorbeischauen wollen und sich da ein Ticket für zu holen. Dann schauen wir nach Nordamerika. NRG mit dem ersten Sieg über Loud. Loud war ja lange ungeschlagen, hatte häufig immer mal eine Map abgegeben. Aber ja, wurde noch nicht besiegt. Jetzt ist es das erste Mal, dass NRG jetzt 2-0 über Loud triumphiert. Und auch generell haben die nordamerikanischen Teams vielleicht so das erste Mal an einem Spieltag wirklich die südamerikanische Region dominiert. Denn auch Sentinels hat hier gewonnen, 2-0 gegen Crew. Und da hatten wir letzte Woche schon vermutet, dass Dev, der IGL, da jetzt rausfliegt und genau kurz danach wurde es dann auch bestätigt, ne? Def raus, Marv dann der neue IGL. Auch Tenz hat wieder eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Der flog ja lange so unterm Radar. Also zumindest ein paar insane Shots getroffen, ne? Ja. Also es war jetzt nicht so, dass er da so leaf-mäßig gecarried hat, aber er war kein Bottom-Frag. Ja. Also und hat wieder so gut mitgespielt und ein paar sehr gute Shots aus der Hüfte gezogen, aber ja. Jetzt auch nicht, also auch nicht gecarried. Ne?
Insbesondere auf Lotus, seine Neon ist wirklich noch ausbaufähig, finde ich. Also da hatte ich wirklich Schwierigkeiten, ins Spiel zu kommen. Erstmal, weil es natürlich auch so ein bisschen inaktiv gewesen hat, glaube ich, selber auch gerade eine harte Zeit. Aber ja, es war jetzt keine Untergangsperformance, aber es ist immer noch so weit von seinem Superstar-Status so weg, finde ich.
Ganz genau. Es gibt jetzt ja der letzte Spieltag, der jetzt dieses Wochenende ansteht. Und dafür gibt es viele Szenarien, wie Sentinels dann doch noch irgendwie weiterkommen kann. Da gab es ganz wilde Rechnungen. Und jemand auf Reddit hat so eine Flowchart gemacht. Wenn das passiert, was muss dann als nächstes passieren, damit Sentinels dann noch weiterkommt? Das haben wir auch mal in die Shownotes gepackt, wenn euch das interessiert. Wird auf jeden Fall spannend jetzt hier in der letzten NA-Woche. Wer sich dann letztendlich für die Playoffs qualifizieren wird. Dann noch eine weitere Nachricht aus der VCLNA. Josh RTZ, der bei Guard verpflichtet war, wird jetzt Head Coach und Tex ist zurück im Line-Up. Jetzt auch dafür die Playoffs, die bald anstehen, für The Guard sehr interessant. Dann ein Blick in die EMEA-Region. Wir hatten letzte Woche ja schon gesagt, Navi und Fnatic sind schon qualifiziert. Jetzt sind auch noch 3 weitere Teams qualifiziert. Das ist Team Liquid, die sicher an Platz 3 sind. Giants Gaming und Food Esports, die qualifiziert sind. Und für den letzten Playoff-Platz kämpfen diese Woche BBL, Vitality und Heretics. Da gibt es abgefahrene Szenarien, die VRGG auch schon so ausgerechnet hat und dargelegt hat. Wir haben das verlinkt, wenn euch das interessiert, wie wer weiterkommen kann, was da genau passieren muss, schaut doch mal rein. Und Koi und Carmin Corp sind schon sicher raus und werden es nicht mehr in die Playoffs schaffen.
Absolut gescheitert, so diese Projekte auch, ne? Es sieht aus wie solche Superstar-Teams, die dann aber auf den letzten 2 Plätzen rumdümpeln. Glaubst du, die disbanden sich dann alle komplett nach der Season? Also da muss doch was passieren, oder?
Also, wie sind die Teams dann entstanden, ne? Genau, weil so viel disbanded wurde und dann immer diese vorhandenen Pros irgendwie nochmal alle zusammengeklaubt worden sind und damit versucht wurde, irgendwie so ein neuer Turm zusammenzukriegen, ne? Mhm. Und das hat irgendwie nie so richtig geklappt, dass jetzt nochmal hier so ein Superstar-Team kommt. Ja, mit Fnatic einigermaßen, aber die hatten auch eine sehr starke Basis mit Bolster und Dirk und Alphayer, der auch schon längere Zeit dabei ist. Und das funktioniert bei anderen Teams irgendwie gar nicht, ne? Ja. Ich glaube, man braucht mal irgendwie diesen Cloud9-Ansatz, den ich ganz interessant finde, irgendwie diese Veteranen zu haben und dann mal so zwei wilde Talente damit reinzuwerfen, finde ich ganz interessant. Aber 5 Veteranen funktioniert irgendwie nicht. Dann wird 2 Minuten Default gespielt, bis die Runde vorbei ist. Kommen wir zur Dachregion. CGN hat den ersten Win in den Playoffs geholt. Das war 2-1 gegen Ovation. Und wir hatten ja vor 2 Folgen, meine ich, schon mal so dargestellt, wie es da genau weiterläuft mit diesem Punktesystem von Split 1 und Split 2. Und jetzt mit diesem ersten Win von CGN in Split 2 in den Playoffs ist klar, dass sie uneinholbar jetzt an Platz 1 sind und jetzt schon vorzeitig, bevor die Playoffs vorbei sind, der Dach-Contender für die Ascension-Turniere wird. Aber es ist noch nicht ganz vorbei, ne? Das Turnier ist immer noch interessant, denn es gibt ja noch dieses Turnier der zweiten Plätze, wo dann auch noch jemand sich für das Ascension-Turnier qualifizieren kann. Und da ist noch alles offen für den zweiten Platz. Und genau, deswegen jetzt hier am 20. und 21. Mai nochmal einschalten. Da sind ganz entscheidende Spiele in der Dachregion. Und als letztes schauen wir nochmal uns die Game Changers in der EMEA-Region an. Hier sind die Playoffs in Gange bis 21. Mai und Geld X ist bereits draußen. Die haben 0-2 gegen Ascent Rising und G2 Gozen verloren. Relativ überraschend, könnte man sagen, aber auch die anderen Teams, die holen langsam ziemlich stark auf und damit ist jetzt so der Rang 2, der ewige Rang 2 von Guild X in der EMEA-Region auch weg. Wer ist noch drin? BBL Queens, G2 Gozen und Ascent Rising haben alle drei noch Chancen auf den Titel. Da ist BBL Queens jetzt schon im Upper Final, die gestern 2-1 G2 Gozen geschlagen haben. Und wer dann jetzt gegen BBL Queens spielt, entscheidet sich dann nochmal aus dem Gewinner von G2 Gozen und Ascent Rising. So.
Im Grand Final sind sie, ne? BBA Queens sind schon im Grand Final, haben gestern das Upper Final gewonnen gegen G2 Gozen. Also,
du hast recht, ja.
Tut mir auch so voll leid für Roxy, ne, die ja neu ins Team gekommen ist und gestern wirklich einen rabenschwarzen Tag hatte bei G2 Gozen. Es ist irgendwie BBA Queens so voll der Endgegner für G2 Gozen. Ich bin gespannt, wie das dann im Grand Final aussieht. Ich nehme an, dass G2 Gozen dann wieder im Grand Final stehen wird. Nach dem bisher immer 2-0 gegen Ascent Rising gewonnen.
Ja.
Mal sehen, ob es dann vielleicht im Grand Final mal klappt.
Ja, da hat es stellenweise gestern ordentlich gehapert. Mary ist irgendwie so konsequent halt immer Top-Frag, ist aber auch die Duelist und wird natürlich gut in Szene gesetzt. Ne? Das darauf kommt es natürlich auch an. Aber ja, Roxy auch mit 3-19 auf Ascent, glaube ich. Killjoy hatte gestern keinen guten Tag. Aber immer abwarten. Ne? Ja. Da muss man ja auch erstmal reinkommen in das neue Team. Das war es jetzt aber erstmal zum E-Sports. Kommen wir nun zur Dachregion. Here comes the party. Dachregion. Dinner. Dancing. Mit der Community. Dachregion.
Die Trophäe warten.
Deutsche Szene.
Schön, dass ihr mit dabei seid.
Ja, wir haben ein hartes Wochenende hinter uns, Johann. Wir waren in Berlin im Experion bei den Project V Split Finals. So, erstmal die formalen Sachen. Wie ist es denn da spielerisch gelaufen, wollt ihr wahrscheinlich wissen. Da haben die Sissy State Punks im Finale 2-0 gegen Reveal Multigaming gewonnen und somit Project V Sieger. Und bei Project Queens hat Brush im Finale 2-0 gegen Focus Sakura gewonnen. Finde ich schon krass. Focus Sakura hatte ich eigentlich so als stärkeres Team in Erinnerung gehabt. Die hatten auch Claudia von Guild X da tatsächlich noch als Sub dabei gehabt. Auch eine sehr starke Spielerin. Hat trotzdem am Ende dann nicht gereicht und Brush gewinnt Project Queens. Und jetzt wissen wir mittlerweile tatsächlich, wie das Relegationsformat für die VCL Dach dann auch aussieht. Und das ist so ein bisschen komisch. Da spielen jetzt einfach nochmal Sissy State Punks gegen Reveal Multigaming gegeneinander und der Gewinner steigt dann tatsächlich in die VCL Dach auf, also könnte schon wieder Sissy State Punks werden und der Verlierer dieses Matches spielt dann nochmal gegen X1, also den Absteiger der VCL Dach Evolution und der Gewinner dieses Matches ist dann tatsächlich auch promoted in die VCL Dach Evolution, also zwei Aufsteiger möglich von Project V, finde ich schon ziemlich krass. Das war in der letzten Season tatsächlich nicht so.
Genau, und es muss dann ja erweitert werden, richtig? Dass jetzt in der Dach Liga mehr Teams sind?
Nee, ein Team ist ja ausgeschieden. Laterius musste ja ausscheiden. Das Team ist.
Mein Fehler.
Ja, genau. Also das bleibt gleich, aber trotzdem für Project V-Teams eine super Chance. Okay, weg mit den Formalien, Johann. Wir wollen mal besprechen, wie war es denn tatsächlich am Wochenende in Berlin? Wir waren Freitag schon so ein bisschen unterwegs und sind dann schon so leicht angeschlagen zur Veranstaltung gegangen. Wir haben tatsächlich immer so ein bisschen mit aufgenommen mit unseren Handys, damit wir so ein bisschen Eindruck vom Vorort geben können. Sind dann morgens da direkt in die Halle gegangen und haben uns das erste Spiel angeschaut, nachdem wir gefrühstückt haben natürlich.
Nachdem wir gefrühstückt haben und erstmal festgestellt haben, dass wir exakt das Gleiche anhaben.
Stimmt. So, wir sind jetzt fast da und Johann und mir ist aufgefallen, dass wir genau das Gleiche anhaben.
Es ist wirklich ein absoluter Bummer, weil wir wollen jetzt auch nicht sagen, hallo, wir sind die beiden vom Podcast. Aber wir haben tatsächlich genau das Gleiche an, so ein graues, meliertes Shirt.
Wir haben es auch immer noch an.
So eine helle Jeans. Und jetzt ziehen wir uns gleich beide unser Oberteil an, obwohl es viel zu warm ist, damit wir ja,
abwechseln.
Da nicht sofort negativ auffallen.
Wir starten selbstbewusst in den Tag.
Was ja eigentlich egal ist, ne? Aber wenn du da jetzt so irgendwie 100 Leute zum ersten Mal siehst und kennenlernst, die du aus dem Internet kennst, und dann stehen da so zwei Hampelmänner vor dir, die genau die gleichen Sachen anhaben. Ja. So, hallo, wir sind die beiden vom Podcast. Mhm. Ist vielleicht jetzt nicht so gut, ne? Du hast dich dann noch erbarmt, deine Jacke bei dem sehr warmen Wetter in Berlin anzuziehen, wo ich dir immer noch sehr dankbar bin, Daniel, dass wir da dann nicht so wie zwei Comicfiguren aufgetreten sind.
Ja, und das war nicht abgesprochen, ne? Nicht, dass ihr jetzt abgesprochen.
Das sollte man dazu sagen, ja.
Ja, es war jetzt auch nicht so das Weltoutfit, ne? Es war ein graues T-Shirt und eine Jeans. Also, ich meine, das haben viele Leute von euch wahrscheinlich auch im Schrank. Aber ja, dass das dann an diesem Tag auch beides gleichzeitig rauskommt, hätte wohl keiner von uns gedacht. Naja. Nee. Aber ich finde, man kann so grundsätzlich zu der Veranstaltung sagen, es ist unfassbar, was die semi-professionelle Szene in Deutschland beziehungsweise in der Dachregion für eine Qualität hat. Also die Produktionsqualität war absolut insane. Die Halle sah super geil aus, Cast war geil, wie das präsentiert wurde, war einfach komplett professionell. Also man kann da überhaupt gar nichts sagen. Stimmung war super in der Halle, es war knackevoll. Wir haben auch zwischendurch so gesagt, wir glauben, dass da mehr Zuschauer waren als bei VCT. Also kann man wirklich überhaupt gar nichts gegen sagen. So, die erste Map ist durch. Bombenstimmung hier, oder?
Bombenstimmung. Ich bin echt positiv überrascht, wie gut die Stimmung ist. Also es geht wirklich richtig ab. Man hört auch, wie die Teams sich anschreien, so in der ersten Pistol Round, ne, wo und das Publikum am leisesten war. Die schreien sich da alle an und dann brüllen alle gleichzeitig los. Ja. Schon sehr, sehr nice. Sehr, sehr gute Stimmung. Gefällt mir bisher sehr gut. Das war Game 1.
Ja, und es waren auch so Details. War auch noch ein Kollege von uns mit, der halt auch so vom Beruf Design macht, ne? Und auch so Ausstellungen und so weiter. Und die haben dann auch so ganz leichten Nebel, haben sie so über die Bühne fahren lassen, und das war diesem Kollegen aufgefallen, was ich gar nicht gesehen hatte, ne? Mhm. Und das war halt so ganz leichter Nebel, damit das Licht dann noch so ein bisschen besser greift und so ein bisschen besser scheint. Das war ein Detail, was mir gar nicht aufgefallen war, aber ja, diese Produktion war absolut auf dem Top-Level, ne?
Ja.
Und das war echt wirklich sehr, sehr gut gemacht.
Genau. Und genau, dann haben wir uns da die Spiele reingezogen, zwischendurch auch mal draußen in der Sonne gestanden, ein paar Getränke getrunken und irgendwann zeichnete sich dann ab, dass wir noch dieses XMG 3 gegen 3 Beat the Junior Caster spielen sollten. Das haben wir ja letzte Woche hier auch erzählt. Und dann meintest du ja, dass wir da auf jeden Fall gewinnen. Ich hatte dagegen gehalten.
Hab ich das so doll gesagt?
Ja. Wie ist es gelaufen, Johann? Erzähl doch mal den Leuten, wie unser
jetzt,
3 gegen 3 gelaufen ist.
Jetzt übergibst du an mich.
Jetzt übergebe ich.
Ja, also wir haben 2-1 verloren. Es ist, wie es ist. Wir haben 2-1 verloren. Starke erste Map auf Ascent, wo wir 5-4 gewonnen haben. Es wurden 3 Swift Plays gespielt. Mhm. Ne? Und dann die zweite Map verloren. Was war das denn? Ich weiß gar nicht mehr, was wir da gespielt haben. Auf jeden Fall durften wir die dritte Map auswählen. Und ich hatte mich dann lautstark für Breeze entschieden, weil ich dachte, wenn wir da nicht drauf vorbereitet sind, sind die anderen das auch nicht. Aber die Jungs haben ganz schön doll in die Schnauze gedrückt.
Ja.
Ne? Also die waren sehr aimstark. Und da hat man irgendwie kein Bein so an Deck bekommen. Ich find's persönlich ganz, ganz schwierig, an einem fremden Setup zu spielen. Für mich hat es sich so angefühlt, das ist jetzt Copium, ne? Aber Für mich hat es sich so angefühlt, als würde ich zum ersten Mal Valorant spielen. Mhm. An so einem fremden Setup bin ich gar nicht gewohnt. Ich spiele seit 3 Jahren in diesem einen Setting hier bei mir zu Hause. Und es war wirklich etwas Neues für mich. Aber Ausreden, bla bla bla. Die Jungs haben verdient gewonnen, hatten ja auch mit diesem Problem zu kämpfen. Und wir haben es leider verloren, Daniel.
Ja, aber ich finde es eigentlich ganz okay, dass wir verloren haben, weil es war so, dass der Gewinner, also wenn die gegen die Junior Caster gewinnen, kriegen die das Arcade Bundle, ne, für 130 Euro. Und wenn wir gewonnen hätten, hätten wir gar nichts gekriegt oder wäre gar nichts passiert. Also insofern finde ich es eigentlich schon okay, dass die gewonnen haben.
Naja. Also ich gönn's ihnen, ja, aber man fühlt sich dann schon etwas gekränkt.
Ja, was besonders lustig war, dass genau während unseres Spiels Boaster und Jinzu vorbeikamen und über die Split-Final spaziert sind und wirklich nur über diesen Korridor, wo wir vorne saßen und gespielt haben, also die nicht sehen konnten, waren die dann da auf der Veranstaltung und danach waren sie weg. Das war natürlich auch noch ein super Timing von uns.
Beste Timing.
Ja, und dann haben wir noch das Finale geguckt, dann kam noch die Aftershow-Party. Na, das war sehr, sehr laute Musik, die unverhoffter Dinge in den Raum geschallt wurde. Man konnte sich gar nicht mehr unterhalten. Und dann hat sich so eine Gruppe gebildet draußen vom Experion. Und dann hat sich der Veranstalter gedacht, komm, die Aftershow-Party machen wir jetzt einfach nicht bis um 3, wie angekündigt, sondern wenn alle unten stehen, weil unsere Musik so laut ist, machen wir einfach zu. Und ja, das war dann schon der Samstagabend.
Das war schon der Samstagabend. Ich möchte noch hinzufügen, dass ich bei einem Finale wurden so Merch-Artikel in den Zuschauerraum geworfen. Mhm. Ja. Und da habe ich eine Mütze gefangen. Eine Cappy. Ne? So eine rote, entleuchtend Valorant-rote, so eine Cappy. Ne?
Aber sieht gut aus.
Und ja, genau, die sieht ganz toll aus, aber die war in so einer fürchterlichen Knisterfolie und ich bin die ganze Zeit mit dieser Cappy rumgelaufen, ne? Und es war einfach nervig.
Ja.
Und dann war es halt irgendwie so, dass ich dann diese Cappy aufgesetzt habe, ja. Und jetzt war ich also auf dem Valorant-Turnier, ja, die Person, die mit einer knallroten Valorant-Mütze da die ganze Zeit rumgelaufen ist, mit so einer Baseball-Cap, mit so einer Dad-Cap, ne? Und das ist irgendwie, als wenn man bei einem Fußballspiel so ein Ich-mag-Fußball-T-Shirt anhat. Was halt, offensichtlich war jeder da, weil er irgendwie Berührungspunkte mit Valorant hat. Und dann war ich der Trottel, der die ganze Zeit nicht die Cappy in der Hand haben wollte in dieser Knisterfolie und die dann aufsetzen musste. Und ich mag Valorant die ganze Zeit gesagt habe. Naja, das war
War erlaubt.
Ja, es war erlaubt. Hat mich vielleicht nicht in so einem guten Licht dastehen lassen, weil alle nur gedacht haben, Alter, der Madi, der macht ja aber auch nicht viel anderes als Valorant, oder? Aber naja, ist jetzt so gelaufen. Ich freue mich über die Mütze, die ich gerade auch hier in der Hand halte.
Also Fazit von den Split Finals. Produktion 1+, hervorragend, geile Spiele gesehen. Wir haben selber unser Spiel verloren. Trotzdem war es eine hervorragende Veranstaltung. Wenn ihr mal zu den Split Finals kommen könnt, irgendwie Zeit habt, dass irgendwie bei euch in der Nähe ist, macht es auf jeden Fall. Die Community wächst immer mehr zusammen. Man hat so viele neue Leute kennengelernt. Alle waren nett.
Ja, echt richtig cool, die ganzen Leute mal zu sehen. Man kennt uns sonst immer nur die Stimmen. Vielleicht mal ein Bild auf Twitter gesehen, aber die mal so in Person zu sehen, das war echt mega cool. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war's jetzt erstmal zur Dachregion und wir kommen zu Tipps für Tryhard. Try this. Oh mein Gott.
Nice. Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um eine bestimmte Sage-Wall auf der Bind B-Side. Und ihr kennt ja diese Tube, diese Metallbox, die auf der Bind B-Side steht. Und wenn ihr da in so einem bestimmten Winkel eine Sage-Wall raufsetzt, könnt ihr dann bis nach Elbow gucken. Und insbesondere, wenn ihr als Angreifer die Side eingenommen habt und diese Wall dann setzt und die Verteidiger formieren sich so neu im Elbow- und CT-Bereich, habt ihr doch so eine schöne, überraschende Grimwall für jedermann, ne? Die ist ganz einfach zu setzen. Könnt ihr dann bis nach Elbow gucken und ja, ein paar überraschende Kills vor dem Retake holen. Nice. So, liebe Leute, das war's diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Wir haben noch etwas, eine ganz, ganz wichtige Ankündigung, denn Daniel und ich sind jetzt über die nächsten Wochen in Korea und da gibt es jetzt eine Pause bis zum 7. Juni. Es gibt 2 Wochen keinen Podcast.
Schrecklich.
Das heißt, Am 24. Mai und am 31. Mai gibt es keinen Podcast. Er findet nicht statt. Und ja, wir sind darüber auch nicht glücklich, aber es wäre auch irgendwie nicht möglich gewesen, das jetzt zu machen. Wir haben aber auch mal eine Pause verdient, oder? Also es wird doch jetzt regelmäßig abgeliefert, kann man auch mal festhalten. Und deswegen, bis 7. Juni kein Podcast, am 7. Juni gibt es wieder einen. Dann noch heute Abend ab 19 Uhr, da spielen wir Streamer Customs in den Teams von Eidechse, Borke und Sukuna. Werden wir auch streamen, auch auf den Twitch-Kanälen von Eidechse, Borke und Sukuna, die das hauptsächlich organisieren. Da sind wir am Start. Schaut doch mal rein, wenn ihr darauf Bock habt. Ansonsten immer schön vorsichtig picken und tschüss und auf Wiedersehen.
Wir sehen uns in 3 Wochen, Leute. Macht's gut. Tschüss.